Hallo und herzlich willkommen zu Volume 96 von BlackFM, dem Podcast, der aktuelle Themen zum Verein SK Sturm Graz beleuchtet, hinterfragt, analysiert und diskutiert. Ein emotionales Osterwochenende liegt hinter uns. Der Sonntag, ganz egal, wo man ihn erlebt hat, war vor allem im Stadion eine intensive Angelegenheit. Deshalb muss ich mich gleich einmal zu Beginn für meine angeschlagene Stimme entschuldigen. Und während ich und sicher viele andere ihre Stimme in Liebenau gelassen haben, hat Sturm das Schlagerspiel gegen die Konzernfiliale aus Salzburg mit 0:1 verloren. Der Meistertraum ist damit wieder sehr weit entfernt. Dazu wird auch das Unterfangen im Cup, das unmittelbar bevorsteht, um einiges schwieriger aufgrund einer zum Teil selbstverschuldeten schwierigen Personalsituation. Dazu aber später mehr, weil auch Jakobine 09 nichts zu feiern hatte, außer vielleicht den neuen Gleisdorfer Rasen, gibt es gar nichts zu bejubeln, aber sehr viel zu besprechen. Ich mache das, wie schon zuletzt, gemeinsam mit dem 12-Meter-Kolumnisten und Autor des Buches 111 Gründe, den SK Sturm zu lieben, Jürgen Pucher. Servus Jürgen.
Servus Andi.
Wir beide waren ja gemeinsam im Stadion am Sonntag. Das einmal gleich einmal vorab die Frage zu deinem Gemütszustand nach dieser Niederlage am Sonntag.
Ja, jetzt geht's wieder, aber es war schon unmittelbar danach und auch während der zweiten Halbzeit schon ein sehr emotional, sehr schweres Spiel, weil das schon der Stimmung und Spirit in der ersten Halbzeit hat einfach so richtig Lust gemacht auf so einen Triumph und dann ist es halt gekommen, wie es gekommen ist und es war schon ein Nackenschlag, dieses schnelle Tor nach der Pause. Irgendwie
emotional
ein Schuss.
Vieles dabei, ja, auf jeden Fall. Gut. Dann werden wir konkret und starten rein in diese Ausgabe von BlackFM. Bevor wir aber in die Detailanalyse zum Sonntag und zum Ausblick auf den Donnerstag kommen, spielen wir den Querpass weit ca. 9000 Kilometer Luftlinie Richtung Südosten nach Hongkong. Dort ist nämlich Sturms ehemalige Nummer 13, der treue BlackFM-Hörer Jakob Jantscher derzeit zu Hause. Noch zu Hause, muss man eigentlich sagen, denn vor ein paar Tagen wurde bekannt, dass es den JJ vorzeitig wieder zurück in die Heimat zieht. Das hat nichts mit seinen Leistungen vor Ort zu tun. Bei Kitsche hat er schon 11-mal getroffen, wenn ich richtig geschaut habe. Dafür ist ihm die sportliche Herausforderung aber ehrlicherweise nicht groß genug. In der Krone hat er erzählt, dass er gegen schwächere Gegner gar nicht mehr gebraucht wird und sein Team trotzdem sehr hoch gewinnt. Dazu geht es ihm auch familiär darum, wieder zurückzukommen in die Steiermark. Und wir wollten von ihm auch noch persönlich hören, wie die Gefühlslage jetzt bei ihm so ist, nachdem er bekannt gegeben hat, dass er wieder vorzeitig zurückkommt und vor allem, wie es weitergeht mit ihm, wenn er mal in Graz zurück ist. Und das hat er uns erzählt.
Die Gründe, warum ich zurückreisen werde oder zurückkommen werde nach Österreich, ist ganz einfach eigentlich. Also ich habe mir jetzt doch ein bisschen genauer oder ein bisschen mehr mit meiner Familie über das Ganze beschäftigt. Und man fragt sich irgendwann einmal, okay, ob das Ganze noch irgendwann einmal oder ob das wirklich noch wert ist, im Ausland Fußball zu spielen. Es sind auch privat ein paar Sachen eingetroffen, die uns sehr, sehr, also emotional sehr getroffen haben und ja, wie gesagt, dann fragt man sich halt einmal, ist es eigentlich noch nötig, dass du sagst, okay, bist du 13 Stunden von daheim weg? Ich glaube, da bin ich ehrlich, ich muss jetzt grundsätzlich kaum mehr was beweisen. Es ist jetzt auch so, dass ich sage, okay, das Ganze drumherum, für die Familie, es ist ja doch wieder, oder es hat ja ein, zwei Anfragen auch von anderen Vereinen gegeben, da machst du wieder Gedanken, wieder umzuziehen, die Kinder in eine andere Schule zu stecken, da wieder rauszunehmen und das sind irgendwie dann einmal die Gründe, wo du sagst, okay, ich glaube, jetzt reicht es dann auch, das passt da. Und deswegen haben wir eigentlich vor, mit den Jungen wieder nach Österreich zurückzukehren, wenn die Kiddies mit der Schule fertig sind. Und dann werden wir mal schauen, über den Sommer, wie es weitergeht. Also ich habe nur Lust, wirklich ein, zwei Saisonen Fußball zu spielen. Ich bin fit. Ich war jetzt sehr viel gespielt, ich war jetzt leider verletzt, aber ich fühle mich sehr gut. Ich fühle mich mental noch frisch, das ist auch immer sehr, sehr wichtig. Du sagst, okay, mental, du willst noch kicken und das ist kein Zwang, sondern ich will das unbedingt, das macht mir noch extrem viel Spaß. Deswegen bin ich da noch nicht so weit, dass ich sage, okay, jetzt Fußball lasse ich jetzt. Und jetzt schauen wir mal, was für Möglichkeiten es gibt. Also so hat sich schon der ein oder andere Verein natürlich nach den Artikeln auch schon gemeldet. bei mir, da mal gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Ja, wie gesagt, also es gibt dann sicherlich ein, zwei ganz coole Optionen, die man vorstellen kann. Und dann schaut man mal, wie konkret oder wie genau sich das auch die Vereine dann vorstellen können und dann sieht man das eh. Zweck Sturm, ja, also wir haben jetzt, also ich bin immer wieder mit dem Schick im Kontakt gewesen natürlich. Aber jetzt noch nicht konkret über irgendeinen Posten gesprochen, sondern ich glaube, jetzt ist auch nicht der Zeitpunkt dafür. Ich glaube, Sturm hat jetzt wichtigere Sachen zum Erledigen. Es ist der Endspurt in der Meisterschaft eben mit dem Kappa. Also da ist jetzt, glaube ich, das einmal alles wichtiger. Aber man wird sich dann im Sommer sicher einmal hören und dann kann man das ja dann auch weiter besprechen. Genau. Gut, ich hoffe, euch geht's gut. Freue mich schon auf die Folge. Liebe Grüße aus Hongkong. Ciao, ciao.
Ja, liebe Grüße retour. Vielen Dank, Jakob Jantscher. Jürgen, zuerst einmal vielleicht, wie sehr warst du überrascht davon, wie du gehört hast, dass der JJ vorzeitig seine Zelte abbrechen wird in Hongkong und zurückkehren wird?
Ja, ich war schon ein bisschen überrascht, weil es war prinzipiell für 2 Jahre angedacht. Er hat das damals auch so kommuniziert, dass es das letzte große Abenteuer ist, mehr oder weniger. Aber wenn man ihn dann erklären hört, warum er zurückkommen will, muss man das als Familienmensch auch verstehen, dass es möglicherweise dann einfach eine Nummer zu hoch ist, dann nur ein Jahr in Hongkong zu bleiben. Also kann man schon nachvollziehen, was er so erzählt.
Die Motivation, hat er gesagt, ist ja noch da. Anfragen soll es auch schon gegeben haben. An welchen Verein hättest du da konkret gedacht?
GRK, haha. Nein, ich glaube, es wurden eh schon kolportiert. So, Volzberg ist sicher eine Adresse, oder? Wenn man in der zweiten Liga sicher was vorhat, wenn man es denn schafft. Ich weiß nicht, ob Bundesliga noch geht, Hartberg oder sowas. Ich bin mir nicht sicher, inwieweit man ihn da einschätzen kann jetzt, weil man ihn jetzt ja doch lange nicht gesehen hat, kicken und so weiter. Ich weiß auch nicht, wie das Niveau in der Hongkong-Liga ganz ehrlich ist. Also das kann ich alles nicht wirklich beurteilen. Aber warum nicht auch Hartberg? Mhm. Ist ja jedenfalls ein Club, der ihn positionsmäßig eigentlich brauchen könnte.
Ja, glaube ich auch. Also wäre mir auch als erstes eingefallen. Sonst gibt es ja, wie gesagt, in der zweiten Liga die eine oder andere Option. Mal schauen, wie es mit Jacomini 09 weitergeht, aber dazu kommen wir ja später noch. Jedenfalls sagt Jakob Jantscher auch, dass er mit Andi Schicker laufend in Kontakt ist und da geht es ja im Wesentlichen auch um die Karriere danach. Man hat einmal gelesen, dass da ein Scouting-Job ein Thema sein soll. Welche Infos hast du dazu?
Ich habe die Infos, die er erzählt, dass es da Kontakt gibt, dass man sich im Prinzip einig ist, dass man was gemeinsam machen wird nach der aktiven Karriere. Ob das Scouting ist oder irgendwas anderes, Scouting wird sie zumindest naheliegend erklären lassen, glaube ich, weil erfahrener Fußballer, viel gesehen, ist möglicherweise auf dem Job ganz gut aufgehoben.
Mhm. Immer noch gedacht, vielleicht nachdem er ja doch ein Kind des Sturmnachwuchses ist und er schon einer ist, dem der eigene Nachwuchs sehr am Herzen liegt, wäre es ja vielleicht cool, vielleicht irgendwie auch so eine Art Schnittstelle einzuführen, die er dann begleitet zwischen Nachwuchs und Profiabteilung. Gerade wenn man jetzt hoffentlich sehr intensiv darüber nachdenkt, ein neues Trainingszentrum zu bauen, vielleicht könnte man diese Problemstelle, sage ich jetzt einmal, Talententwicklung und Optimierung hin zu den Profis mit seiner Person besetzen. War jetzt nicht mehr so eine Idee, aber das böte sich vielleicht an.
Könnte ich mal gut im Duo mit Günter Neukirchner vorstellen eigentlich.
Genau. Das
würde möglicherweise ganz gut passen, oder?
Der betreibt es ja eh mit Leib und Seele, den Talente-Coach, aber da wäre vielleicht gar keine schlechte Ergänzung. Ja.
Trainer werden will er ja nicht, hat er uns sogar damals im Studio gesagt, oder? Wenn ich mich richtig
erinnere. Ja, ich glaube auch,
das hat er ausgeschlossen, dass er an der Linie stehen will. Also wäre so irgendwas in die Richtung sicher denkbar.
Ja. Jedenfalls alles Gute für die ausstehenden Monate in Hongkong. Und ja, wir freuen uns jedenfalls, wenn er wieder da ist und wenn er auch wieder mal bei Black FM vorbeischaut. Dann machen wir weiter mit der angesprochenen Zweier. Von Hongkong geht es nämlich zurück in die Steiermark, genauer gesagt nach Gleisdorf. Dort hat am vergangenen Sonntagvormittag nach 162 Tagen wieder ein Zweitligaspiel stattgefunden. Man mag es kaum glauben. Neue Wiese, neues Glück. So hat man gehofft gegen die Admira, aber vergeblich. Die Wiese schaut zwar wieder eigentlich recht ordentlich aus, dafür ist es sportlich wieder einmal daneben gegangen. Die Gäste sind zugegebenermaßen mit Selbstvertrauen und 3 Siegen aus 4 Spielen im Frühjahr nach Gleisdorf gekommen. Die Schwarzen dagegen Wir erinnern uns noch, haben vor der Länderspielpause vor allem mit sich selbst gehadert und 2 Punkte ganz spät in Kapfenberg liegen gelassen. Diesmal war man weiter davon entfernt, was Zählbares mitzunehmen. Am Ende hieß es 1-3, weil man wieder einmal vermeidbare Tore kassiert hat und die eigenen Chancen, die da waren, eben nicht genutzt hat. Wie sieht der Cheftrainer Jürgen Säumel die Partie? Wir haben ihn um seine Einschätzung zur mittlerweile 12. Saisonniederlage gebeten.
Zum Spiel gegen die Admira, ich finde, dass wir eigentlich bis zum 0-1 das Spiel eigentlich recht ausgeglichen war. Mit dem Billing-Tor zum 0-1 nach einer Standardsituation für uns, wo wir in Konter gelaufen sind und schlecht waren in der Restverteidigung, ist das Spiel so ein bisschen gekippt. Dann war die Admira besser, war dann auch ein verdienter Sieg von der Admira, aber es war so, dass, ja, wie gesagt, wir bis zum ersten Gegentor eigentlich das Spiel ausgeglichen haben gestalten können. Finde, dass die Gegentore viel zu billig waren. Wir haben uns dennoch schwer getan, auch im Ballbesitz, weil wir wenig die Tiefe bespielt haben, wenig Tiefgang vorne gehabt haben, weil wir im Aufbauspiel unsauber waren, nicht gut in den Positionen waren und generell uns schwer getan haben, Chancen herauszuspielen, weil vorne ein bisschen die Durchschlagskraft gefehlt hat. Aber ich glaube, wie gesagt, das war jetzt gegen Admira schon ein kleiner Rückschlag, aber irgendwo auch normal in der Entwicklung einer Mannschaft, weil ich glaube, dass wir trotzdem eine junge Mannschaft haben und die ersten Runden eigentlich ordentlich waren.
Ja, eben, er betont da die Entwicklung. Jürgen, was denkst du nach dieser Niederlage jetzt? Die bisherigen Spiele unter Säumel waren relativ knapp, das ist eher deutlich. Wie dramatisch siehst du es?
Ja, das mit der Entwicklung ist halt so ein Ding, nicht? Wenn man sie mitten in einem Ligabetrieb, wo man gegen einen Abstieg spielt, entwickeln soll, ist das, glaube ich, nur selten irgendwo ganz gut gelungen. Ich glaube, ganz ehrlich, man muss irgendwann einmal eingestehen, dass dieser Kader insgesamt in seiner Komposition vielleicht einfach nicht gut genug ist für die Liga, weil man kriegt da immer wieder die gleiche Art Tore, man kriegt immer wieder die gleichen Gelegenheiten quasi eingeschenkt vom Gegner. Es ändert sich nichts und die Weiterentwicklung sehe ich im Moment nicht. Also wir gehen da, glaube ich, später eher darauf ein, aber ich sehe momentan nicht wirklich einen Ausweg aus dem Ganzen.
Kurzfristig wird es sicher schwierig. Wieder mal ärgerliche Gegentore, du hast das gesagt. Gleichzeitig haben wir eben aber auch nach 5 Spielen im Frühjahr erst nur 3 Tore erzielen können. Deshalb eine weitere Frage, die wir an Säumel gerichtet haben. Warum tut sich das Team seiner Meinung nach so schwer, Chancen zu kreieren und Treffer zu erzielen?
Ich glaube, dass wir im Spielaufbau uns verbessern müssen, dass wir uns im Umschaltspiel verbessern müssen. Das heißt, nach Ballgewinn noch schneller umschalten, schneller die Tiefe bespielen, die Tiefe besprinten, uns im letzten Drittel auch verbessern müssen und einfach genau in unseren Abläufen im Ballbesitz werden. Also ich glaube trotzdem, dass wir immer wieder gute Situationen haben, aber dass da noch vorne eben, wie gesagt, im letzten Drittel die Lösungen fehlen, dass wir da noch sauberer werden, aber auch das gehört zu der Entwicklung der Mannschaft dazu, ist auch meine Aufgabe, dass ich das weiter verbessere. Genau, und daran werden wir beinhart arbeiten.
So viel also zur Offensive, da wo noch viel Arbeit wartet. Trotzdem wollten wir auch noch von Jürgen Säumel wissen, was er glaubt, was bisher gut gelaufen ist, beziehungsweise wo er sieht, dass sich das Team bisher verbessert hat.
Was ist besser geworden? Meiner Meinung nach sind wir deutlich kompakter als noch im Herbst. Es ist mehr Stabilität da in der Abwehr. Es ist die Boxverteidigung besser geworden. Auch die Anzahl kritischer Ballverluste ist minimiert worden. Das zeigt auch die Statistiken. Verbessern müssen wir uns dennoch in vielen Sachen, eben sprich, das Spiel in die Tiefe muss besser werden, das Umschaltspiel muss besser werden, wie ich es vorher gesagt habe. Im Spielaufbau brauchen wir bessere Lösungen, bessere Anbindungen, besseres Kombinationsspiel. Genau, und dann eben schlussendlich geht es auch darum, dass im Strafraum die Spiele entschieden werden und da müssen wir sicherlich in der Boxbesetzung auch noch präsenter werden, noch mehr das Tor erzwingen wollen. Also es gibt schon einige Themen, die wir auch noch verbessern müssen, aber wie gesagt, es gibt auch Dinge, die wir schon verbessert haben und wir werden weiter dranbleiben und weiter hart arbeiten.
Ja, also defensiv braucht man nur auf die Gegentore schauen, die waren im Herbst um einiges noch mehr, hat man sie verbessert, aber wie man sieht, reicht es halt wahrscheinlich trotzdem nicht, dass man sportlich die Klasse hält, oder?
Schaut nie aus im Moment. Es sei erwähnt, dass man, wie das Spiel noch an der Kippe stand, gegen die Admira die eine oder andere Chance gehabt hätte durch Leon Krügic. und dass man da möglicherweise mit ein bisschen mehr Spielglück ein bisschen besser aussteigt. Aber insgesamt ist es immer so, man hat halt das eine oder andere Hetivari, aber insgesamt ist es halt nie genug. Das war jetzt die letzten Spiele eigentlich nie anders.
Ja, die Chancen waren da, definitiv. Schade, dass der Leon Krügic die Möglichkeiten, die da waren, nicht genutzt hat. Die Chancen waren da und auch aussichtsreich. Jetzt muss man sich natürlich...
Aber gerade immer, darf ich noch zum Krügic kurz, gerade bei dem Spieler denke ich mir zum Beispiel, auch wenn ich mir das Spiel gegen GAK in Wiener Neustadt in Erinnerung rufe, dieser Spieler ist natürlich vom Niveau her weit über einigen anderen in dieser Mannschaft und ich bin mir nicht sicher, ob wenn der zu lang dort spielt, das ihn nicht nach unten nivelliert. Also ich sehe für den auch nicht die Challenge, dass er sich mit dem drumherum auch tatsächlich weiterentwickeln kann. Das ist möglicherweise meine laienhafte Einschätzung, aber ein bisschen habe ich den Verdacht und das Gefühl, dass das so ist.
Das kann natürlich sein, ja. Vielleicht haben ja auch die Verantwortlichen bei Sturm diese Überlegung und sehen vielleicht dann einen sportlichen Abstieg nicht so dramatisch, wenn man weiß, dann schickt man den halt leihweise zu irgendeinem Bundesliga-Verein oder zu irgendeinem ambitionierteren Club, wo er dann zu mehr Torchancen in einem Spiel kommt.
Ja, sollte man absteigen, muss man das sowieso machen, weil in der Regionalliga kannst du den nicht weiterspielen lassen.
Na, also sehe ich auch, das wäre... vergeudertes Talent. Trotzdem muss man sich jetzt eben damit beschäftigen. Der Klassenerhalt ist momentan sehr weit entfernt. Jetzt ist in dieser Runde auch dazugekommen, dass eben Dornbirn gewonnen hat. Sturm 2 ist jetzt also nur noch Vorletzter in der Tabelle. Was heißt das jetzt für den Trainer im Hinblick auf den Klassenerhalt? Und das hat Jürgen Säumel dazu gesagt.
Ich konzentriere mich eigentlich nur auf meine Mannschaft, auf meine Spieler, die möchte ich weiterentwickeln. Die möchte ich ständig verbessern. Ich sehe jedes Spiel als eigenes Projekt an. Wir haben immer einen klaren Plan, wie wir die Gegner bespielen wollen. Und die denken jetzt eigentlich gar nicht so viel an die anderen Mannschaften, sondern wir wollen unsere Entwicklung anhand von Ergebnissen ja auch bestätigen und noch präsenter machen. Und wie gesagt, Fußball ist eben auch Ergebnissport. Und natürlich ist das Ergebnis das Wichtigste. Und ich hoffe, dass sie die Mannschaft für die harte Arbeit die sie täglich abliefert, sich endlich belohnt und dass sie das in Resultaten widerspiegelt. Auf das ist das, wo ich mich konzentriere.
Ja, nachvollziehbare Antwort, dass er sich natürlich bis zuletzt darauf konzentriert. Trotzdem sind natürlich ist das rettende Ufer schon weit entfernt. Deswegen wollten wir von Jürgen Säumel auch noch wissen, welches Szenario er eigentlich für sich selbst hat, für die Zukunft im Fall eines Abstiegs, beziehungsweise wie auch da der Austausch eigentlich mit dem Verein ausschaut, und das hat er dazu gesagt.
Natürlich, ich bin im ständigen Austausch mit dem Schicker an, ja auch mit dem Günther Neukirchner als Entwicklungstrainer, und das ist natürlich auch der Aufgabenbereich vom Sportdirektor, aber wie gesagt, wir sind in einem sehr guten Austausch, in einem ständigen Austausch. Ich konzentriere mich auf die Mannschaft, auf die sportliche Entwicklung, da liegt mein Hauptaugenmerk. Und wie gesagt, ich werde alles dran setzen, dass wir die Mannschaft weiter verbessern, dass wir jeden einzelnen Spieler verbessern. Auf das ist das, was ich mich konzentriere. Und es sind noch 9 Runden, sind noch die direkten Duelle stehen auch noch aus. Klar ist, dass wir uns schnell weiterentwickeln müssen und schnell verbessern müssen und versuchen müssen, Resultate einzufahren. Aber es sind noch 9 Runden und bin hundertprozentig davon überzeugt, dass wir die Klasse noch halten können. Und das ist das, auf was ich mich konzentriere.
Ja, also doch eher Durchhalteparolen von Jürgen Säumel. Wahnsinnig konkret auf die Frage eingegangen ist er da jetzt nicht. Wie siehst du da seine Perspektive, auch seine weiter entfernte?
Ja, das sind irgendwie mehrere Sachen, die ich mir da denke. Erstens einmal denke ich mir, will er überhaupt noch eine Liga weiter drunter arbeiten als Trainer, weil er kommt ja doch schon von ein bisschen einem anderen Niveau eigentlich. Das ist die Frage, ob er mit der Mannschaft da in die Regionalliga gehen würde. Bin ich mir gar nicht sicher, ob das für ihn der Weg ist, den er gehen will. Und andererseits ist es halt so, wenn er eine Perspektive kriegt, dass man sagt, okay, wir wollen da wirklich nochmal versuchen und wir wollen das möglicherweise auch mit der Perspektive eines Nachwuchszentrums und so weiter längerfristig mit ihm anlegen, vielleicht gibt es dann doch eine Gelegenheit, dass man ihn in den Verein einbaut, so ganz grundsätzlich einmal.
Ja, auf jeden Fall. Was ich mir...
Gleiches Thema wie mit Janscher irgendwie, oder?
Ja.
Dass man sagt, mit Neukirchen im Gespann, ein junger Trainer, der was vorhat, der Janscher auf einer anderen Position zwar Vereinslegenden unter Anführungszeichen wäre irgendwie so ein Weg, den man unterschreiben könnte, oder?
Absolut. Also man hätte jetzt auch nichts gehört, dass man mit Jürgen Solmers bisheriger Arbeit unzufrieden wäre. Also würde es schade finden, wenn sich da die Wege gleich wieder trennen nach einem halben Jahr. Denke ich jetzt auch persönlich nicht, was ich aber schon glaube. Also man sieht in kleinen Schritten, wie man sich verbessert, zumindest defensiv. Über die Kaderqualität haben wir vorher schon gesprochen. Das sehen wir eh ähnlich. Trotzdem hat man ein bisschen so das Gefühl, von der sportlichen Leitung her, die oberste Priorität, dass man mit aller Kraft diese Klasse da halten muss, die sehe ich jetzt nicht. Du?
Nein, sehe ich auch nicht. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das nicht einfach der Dynamik geschuldet ist mit diesen ganzen vielen Baustellen, Europacup und Cup und Meisterschaft und alles. Vielleicht ist da auch das ganze Büro Messendorf und der ganze Staff noch nicht personell so ausgestattet, dass man das in der gleichen Intensität betreuen kann überhaupt, aber das kann ich vielleicht auch nur zum Teil richtig beantworten. Aber man hat jedenfalls nicht das Gefühl, dass es so ist. Aber dazu muss man auch sagen, es ist ja nicht nur von Sturmseite dieses Gefühl so, man merkt ja, wer beschäftigt sich zum Beispiel medial mit dieser Mannschaft, außer wir, also im Detail, ohne nur Ergebnisse zu verkünden, ist ja auch kaum der Fall. Und dann gibt es natürlich die Leute, die sagen, ja, wir interessieren uns schon dafür, man müsste den Nachwuchs fördern, man müsste diesen Leuten eine Chance geben und fordern immer irgendwie wahllos Menschen aus diesem Kader für die Mannschaft oben. Da merkt man aber auch, dass die einfach unterversorgt sind mit Informationen großteils, weil man müsste ja wissen, wenn man sich damit beschäftigt, dass es da tatsächlich kaum Spieler gibt im Moment, die oben auch nur ansatzweise mithalten könnten. Hm. Also das ist so eine insgesamte Nichtwertschätzung dieser ganzen Angelegenheit, kommt mir vor.
Ja, also spiegelt sich auch medial wieder, auch vom Verein selber bekommt man ja dann mehr mit als ein paar Zeilen Spielbericht auf der Website. Also fehlt einem da ein bisschen der Einblick. Wir versuchen ihn zumindest ein bisschen herzustellen.
Und es ist bei Frauen unter zwei, Entschuldigung, es ist bei Frauen unter zwei, absolut, so, dass du im Endeffekt die Information kriegst bei uns und nicht beim Club.
Absolut. Ist bei den Frauen ähnlich. Werden wir uns auch bald wieder intensiver darum kümmern. Momentan ist ja dort Cup-bedingt muss Sturm leider passieren und dann ist ja auch Länderspielpause bei den Frauen. Aber sobald es da wieder in der Liga weitergeht, gibt es auch bei uns was dazu zu hören, auf jeden Fall. Was ich mir eben noch gedacht hat bei der Zweier, dass man eben auch die Spieler, die wenigen, die es gibt, vielleicht eher als Projekt sieht und nicht unbedingt die Liga-Zugehörigkeit und dass man da vielleicht eh schon Pläne geschmiedet hat, kann ich mir zumindest gut vorstellen, weil so viele werden da momentan wahrscheinlich eh nicht die in Frage kommen für ambitionierte Zweitliga-Clubs oder sogar Bundesliga-Vereine.
Ja, sehe ich genauso.
Okay, so viel zu der Zweier. Der Höhepunkt des Ostersonntags fand aber definitiv in der wichtigsten Pilgerstätte der Steiermark statt, nämlich im Stadion Liebenau. Der erst kürzlich verstorbene Lucky Gretl hätte wahrscheinlich gesagt, es ist angerichtet, meine Damen und Herren. Perfektes Wetter, gut 20 Grad Sonne und die beiden besten Teams der Liga im direkten Duell um die Tabellenführung. Man kann sagen, alle waren bereit, auch die Kurve wirkte ja von Beginn an fest entschlossen, oder?
Ja, es war ja schon beim Intro zur Sendung erwähnt, also die Stimmung erste Halbzeit durchgehend war schon sehr grandios. Also es war schon eine richtig, richtig geile Atmosphäre, die ersten 45 Minuten, wirklich Spaß gemacht.
Ja, in dieser Saison auch für mich, finde ich, unter den besten, stimmungsmäßig auf jeden Fall. Auch Sturm ist entschlossen aus der Kabine gekommen und man hat das Gefühl gehabt, der Plan A war einfach den Gegner mit voller Wucht anzupressen. Das hat Sturm teilweise zu dritt erledigt mit Bureth, Böbing und Kamera. Dadurch war auch dann die Stimmung gleich voll da und ich habe das Gefühl gehabt, Sturm geht einfach all in und will da die Führung in der ersten Halbzeit erzwingen oder in den ersten 20, 30 Minuten und ist deswegen auch bewusst das Risiko eingegangen, eben sich Konter einzufangen. Man hat diese Pressing-Momente teilweise auch gehabt. Die beste Chance hat einmal die Kamera gehabt, allerdings ist der Mika Bires schon davor im Abseits gestanden. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, hatte Fernando mehrmals die Möglichkeit, da aus dem Konter ein Tor zu machen, aber das Tor hat er nicht getroffen oder Sturm hat gut verteidigt. Nach der Pause kassiert man dann ein Tor aus der Kategorie ziemlich vermeidbar, weil da, ich glaube, Alex Prass war es, der Bidstrup nicht deckt und der trifft halt dann die Kugel perfekt. Und dann, je länger die Partie dauert, kämpft Sturm ein bisschen mit der Energie, hat aber dann doch noch die Chance, mit Gazi Begovic den Ausgleich zu erzielen. Und dann auch noch dieses Ende, wo es komplett eskaliert ist, bevor wir darauf eingehen. Wie viel hat deiner Meinung nach gefehlt auf einen Sieg oder was Zählbares? Und verstehst du die Herangehensweise von Sturm in der Partie, dass man eben mehr oder weniger in der ersten Halbzeit schon alles auf Sieg gesetzt hat?
Ich habe schon verstanden. Es ist halt auffällig gewesen, dass man, ich glaube, systemisch und wie man es angegangen ist, kann man dem Trainerteam nichts vorwerfen. Ich glaube, dass das einfach ein Hochrisikobeginn war. Man gehofft hat, dass man damit irgendwie die Salzburger überrascht und ein Tor schießt. Und wenn man dann führt, sie auch dann anders zu verhalten. Das ist leider nicht gelungen. Man war schon weiter weg vom Tor, als es stimmungsmäßig in der ersten Halbzeit gewirkt hat, weil man einfach in der Innenverteidigung von Red Bull, das ist schon sehr, sehr unüberwindbar für die anderen Teams in Österreich. Also da hat man schon mit hohen Bällen, kannst du überhaupt vergessen, da wurde einfach alles wegverteidigt. Und ich weiß nicht, dass wir uns gegenseitig einmal gesagt haben, wer weiß, wie lange man diese Intensität durchhalten kann, vor allem auch konzentrationsmäßig. Und das ist dann auch genau das, was in der zweiten Halbzeit passiert ist. Ja. Dann kommt halt dann irgendwann einmal der Fehler und dann kriegst du das Tor.
Ja, absolut. Eben viele, viele Stärken von Sturm schwächt Salzburg mit der Qualität einfach extrem ab. Stichwort Standards. Also hohe Bälle waren einfach chancenlos, weil da eben die zwei Kaliber in der Innenverteidigung stehen, die alles wegwuchten. Und ja, Fernando hat man auch wieder mal gesehen, was der drauf hat. Wäre er noch treffsicherer, würde er wahrscheinlich nicht mehr bei Salzburg spielen. Gut, verletzungsanfällig ist er auch, aber das war schon große Klasse und da hat die Sturm-Innenverteidigung alle Hände voll oder alle Füße voll zu tun gehabt.
Teilweise auch Köpfe.
Auch Köpfe, ja. gute Besserung an dieser Stelle an David Affengruber. Trotzdem, wie sieht eigentlich die sportliche Leitung von Sturm die Partie im Rückblick an die Schicker mit seiner Analyse zum Spiel?
Ich finde, dass wir sehr, sehr gut gestartet sind, viel Intensität gleich reingebracht haben. Salzburg die ersten 15 Minuten in der eigenen Hälfte eingeschnürt haben. Das habe ich auch selten gesehen. Richtig gute Energie ins Stadion braucht, auch sehr viel Energie von den Rängen zurückkommen, genauso wie wir es uns vorgestellt haben. Haben aber diese Anfangsphase ja auch nicht dann so gestalten können, dass wir richtig zwingend worden sind. Das wäre, glaube ich, so dann ja noch der Schlüssel gewesen, dass du halt da die auch dann belohnst mit dem Tor. Was Salzburg halt wirklich auch dann nach dieser druckvollen Anfangsphase gehabt hat, die Kontergefährlichkeit über Fernando. Aus meiner Sicht ja drei gute Chancen. Ist halt ein unglaublich gefährlicher Spieler im Konter. Kannst fast nicht verteidigen mit Tempo, Technik, Wucht, 1-gegen-1 verhalten. Ja, aber trotzdem haben wir aus meiner Sicht eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt. Sind halt leider nicht im letzten Drittel oder im Offensivdrittel so zwingend geworden, dass wir dann am Ende auch Torchancen gehabt haben. Das hat so in der ersten Halbzeit ein bisschen gefehlt, aber trotzdem war das eine sehr, sehr ansprechende Leistung. Zweite Halbzeit haben wir dann leider das billige Tor bekommen nach einem Outenwurf, wo die Raumaufteilung im Rückraum nicht gepasst hat. So ein Spitzenspiel tut das natürlich irrsinnig weh, wenn du so ein billiges Tor kriegst. In weiterer Folge finde ich trotzdem, dass wir eine gute Reaktion auch gezeigt haben. War dann ein offenes Spiel, wo es hin und her gegangen ist. Und wir haben dann den Stangenschuss vom Gazi gehabt. Ja, das ist natürlich ein wenn der reingeht, wird das Spiel natürlich, geht das wieder in eine andere Richtung. Aber auch da haben wir der zweiten Halbzeit wirklich bis zum Schluss alles versucht, den Ausgleich zu erzielen. Und da bin ich wirklich auch am Ende, so wie wir dann auch, oder wie wir alles versucht haben, sehr, sehr stolz auf die Mannschaft. Und leider hat es am Ende nicht ganz gereicht. Aber ja, habe sehr, sehr viele gute Dinge auch gesehen. Und für mich halt ja wirklich Kleinigkeiten und natürlich auch Einzelspieler mit Pablo Richelet, aber auch Fernando, die was irgendwo dann auch in diesem Spiel den Unterschied gemacht haben. Das wissen wir, die haben dann andere, noch mehr andere Qualitäten. Aber ja, wie wir als Mannschaft, als Team aufgetreten sind, macht mich sehr, sehr stolz.
Ja, individuelle Klasse führt eben auch Andi Schicker dann am Ende an als den Faktor, der den Unterschied gemacht hat, kann man es so zusammenfassen am Ende des Tages?
Ja, hat sehr so zusammengefasst wie wir vorher. Also Es ist natürlich schon so, dass wir das vorher schon angehorcht haben, was er da geschickt hat, aber im Prinzip führt daran kein Weg vorbei. Man spielt ja nicht unähnlich wie Red Bull, und wenn dann der Einzelspieler auf fast jeder Position eine Nummer größer ist, dann ist es halt wahrscheinlich in sehr vielen von insgesamt allen Spielen schwer, den Sieg davonzutragen. Ich hoffe, dass zumindest im kommenden Spiel das gelingen könnte. Mhm.
Omar Soley hat er auch angesprochen und positiv hervorgehoben. Seine Qualitäten im Ringkampf hat man dann am Ende des Spiels gesehen. Die Szenen sind ja mittlerweile jedem bekannt. Ausgangslage war ein Foul von Gunnar Duarte an Tommy Horvath, der eben einen späten Angriff starten wollte. Der ist dann, Gunnar Duarte dann noch mit Schneck zusammengekracht. Dann will er auch noch Lavallee den Ball wegnehmen, obwohl längst Freistoß für Sturm entschieden worden ist. Der Ausgangspunkt dieser Eskalation ist also relativ klar. Und dann ist es eben hektisch geworden. Lavallee will sich für meine Begriffe zumindest den Gegner vom Leib halten und greift dann irgendwo Richtung Schulter-Hals. Entschlossener reißt Gunnar Duarte dann Jongoren Stankovic nieder. Dann mischt sich auch noch Pavlovic ein, der am Weg zum Handgemenge Simon Wodacik umrennt. Und auch der um keine Provokation verlegene Alex Schlager ist natürlich mittendrin. Und der Schaden war angerichtet. Wir haben sie nur aus der Ferne beobachtet, aber mittlerweile auch die TV-Bilder studiert. Was waren da deine Eindrücke?
Ja, wir haben ja von Andi Schicker sogar so Vorbereitungsmaterial von Sturm bekommen, wie sie sich die Videos zusammengeschnitten haben, dass man die Szenen gut sieht, auch mit Anhalten und Kreisen, wo die Handgemenge stattfinden. Also es ist schon sehr eindeutig so, dass da aus meiner Sicht Lavallee nicht tätlich war, sondern das versucht hat, irgendwie im Gemenge für sich einigermaßen glimpflich zu lösen. Stankovic muss man natürlich ausschließen, aber da gibt es dann wieder das, was haben die anderen mit ihm gemacht. Aber insgesamt, dass Pavlovic nicht einmal diskutiert wird, finde ich merkwürdig, weil der wirklich quasi im Karate-Style im Vorbeigehen Wodacik wegkickt, also ins Rudel hineinläuft. Also ganz ausgewogen war da die Kartenverteilung aus meiner Sicht nicht vom Schiedsrichter.
Ja, und wie die Kartenverteilung dann im Nachhinein ausgeht, darauf warten wir während dieser Aufnahme noch, kann man jetzt sagen. Fest steht jedenfalls, dass Omar Soley für seine Schwitzkasteneinlage gegen Jongoren Stankovic keine Strafe erhält. Die Aktion ist nämlich als Tatsachenentscheidung bewertet worden, weil VAR Manuel Schüttengruber die Aktion zwar gesehen hat, aber aufgrund der für ihn sichtbaren Videoeinstellungen er sie nicht richtig wahrnehmen hat können. Auch technische Probleme sind von Schüttengruber angeführt worden in einem Interview mit der Krone, das heute öffentlich geworden ist. Sehr weit kann er aber die Augen nicht aufgemacht haben, oder? Weil wir haben alle die TV-Bilder gesehen, die Highlights sind überall verfügbar und man sieht eigentlich schon, wenn man relativ genau hinschaut, was Solé da macht, weil wie er da den Kopf von Stankovic wegzieht. Also gesund hat das nicht mehr ausgeschaut. Das, ganz ehrlich, das muss man sehen.
Also mir macht dann diese Argumentation von diesen Schiri-Fehlleistungen immer am meisten krantig, weil im Endeffekt, okay, dann soll der Tatsachenentscheid auf dem Feld so gefallen sein, aber dass der am Video nicht sieht, dass das im Endeffekt ein Würgemanöver nach hinten ist, allererster Güte, das gibt's einfach nicht. So viele technische Probleme kann ich nicht mehr auf einem Schwarz-Weiß-Fernseher, der rauscht, haben, dass ich das nicht sehen kann. Also es ist schon tatsächlich sehr absurd. Und ich frage mich auch, inwieweit diese Menschen kommunikativ geschult werden. Du kannst dich da nicht hinstellen und sagen, ich habe nicht den besten Fernseher und bin aber der Video Assistance Referee. Und jeder Coach, der von Sturm auf der Tribüne von oben runter filmt, hat bessere Videos produziert, wo man das ganz genau sieht. Also ich kann dem vorne und hinten nicht folgen. Ich verstehe es einfach nicht. Und ich kann mir auch nicht erklären, wie man dann hingehen kann und sagen, ich habe das auf meinem Fernseher nicht ordentlich gesehen. Das ist mir ein Rätsel.
Ja. Jetzt ist das Ganze auch schon intern bei uns ein bisschen diskutiert worden und ich habe kurz bevor wir begonnen haben aufzunehmen, den Frank gefragt, ob er noch sich einbringen will in die Sendung, und er hat mir jetzt tatsächlich noch ein Audio-File geschickt und ich würde sagen, wir hören uns einfach an, was Frank Wonisch zu dieser Situation zu sagen hat, oder?
Das Spannende war ja eigentlich nur die Entscheidung um den Chefwrestler Omar Soley, und da ist leider genau das passiert, was ich heute den ganzen Tag schon ein bisschen befürchtet habe. Und ich reg mich eigentlich über die Entscheidung selbst, aufgrund der Faktenlage, Omar Soley nicht zu sperren, da rege ich mich jetzt gar nicht so drüber auf. Ich rege mich massiv über die Begründung auf, weil wenn das die Begründung des Senates 1 ist, warum sie Omar Soleh nicht sperren, dann muss man ganz ehrlich sagen, macht sich dieses Gremium gerade ein bisschen obsolet. Die Begründung lautet ja, dass eigentlich eine Tatsachenentscheidung stattgefunden hat und Tatsachenentscheidungen beansprucht der Senat 1 ja nicht. Und die Tatsachenentscheidung war, dass das Schiri-Team am Feld rund um Schiri Ebner nichts gesehen hat und war Schüttengruber dann in seinem Spielberichtsnotiz hingeschrieben hat, dass er die Szene schon wahrgenommen hat, aber nicht bewerten konnte, weil die Bildqualität, haben wir ja schon gehört, von den Bildern so viel schlecht war. Jetzt ist es diametral zu dem, was er in einem Interview nach dem Spiel gesagt hat, wo er gesagt hat, er ist auf die Szene erst aufmerksam gekommen, wie er dann die Bilder, die Fotos davon gesehen hat. Jetzt steht im Spielbericht was anderes drin, wie das zustande gekommen ist, weiß ich jetzt nicht, das ist jetzt alles nur Mutmaßung, das ist mir deshalb auch wurscht. Fakt ist aber nur, wenn dieser Senat 1 glaubt, eine Daseinsberechtigung zu haben, dann muss er in dieser Situation eines sagen. Schüttengruber schreibt in seinem Spielbericht, er hat die Situation wahrgenommen, konnte sie aber nicht bewerten. Jetzt könnte man sagen, das ist das gleiche wie beim Abseitstor von Pavlovic. Der Unterschied ist nur, dass es fürs Abseitstor von Pavlovic keine weitere evidenzbasierten Dinge gibt. Da gibt es keine Beweise dafür, dass es ein Tor oder nicht Tor war. Da gibt es schlicht und ergreifend nichts. Für die Tätlichkeit von Soleh gegen Stankovic gibt es Fotos. Und zwar ziemlich gute. Und wenn der Senat jetzt sagt, das war eine Tatsachenentscheidung und deshalb schauen wir uns das gar nicht an und bewerten das nicht, dann muss man sich aus meiner Sicht sehr wohl fragen, wofür es dieses Gremium denn dann geben soll, wenn wir ganz klare Beweise am Tisch liegen haben für eine Tätigkeit, die das Schiri-Team am Feld nicht gesehen hat und da war in keiner Weise bewerten konnte, ob er es wirklich gesehen hat oder erst im Nachhinein, wissen wir jetzt ja nicht. Da muss aus meiner Sicht, und jetzt nicht, weil ich Sturmfan bin, der Senat sagen, naja, wir haben hier aber Beweise für eine Tätlichkeit. Und wenn ich künftig verhindern will, dass solche Szenen auf Fußballplätzen passieren und dass solche Tätlichkeiten stattfinden, dann muss ich auch im Nachgang Tätlichkeiten beginnen zu ahnden. Und nein, für die ganzen Klugscheißer, das hat mit einem Foul, das nicht hart genug geahndet wurde, aus meiner Sicht überhaupt nichts zu tun, denn in der Situation, in der Omar Soleh Goran Stankovic herumhebt am Hals und versucht, ihm irgendwie einen längeren Hals zu basteln, in der Situation ist das Spiel abgepfiffen. Na, da passiert gerade sonst nichts. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Und wir machen uns als Fußballland nur wieder einmal lächerlich, weil in Deutschland ist vor kurzem eine Entscheidung eben aufgrund solcher Evidenz getroffen worden und ein Spieler nachträglich gesperrt worden. Im selben Urteil lässt uns der Senat wissen, dass sehr wohl gegen Donis Avdijaj vorgegangen wird. Na? Das hat das Schiri-Team am Feld in Hartberg auch nicht wahrgenommen, was Donis Avdijaj bei seiner Auswechslung getan hat. Fakt ist nur, dass wir es ungefähr 57 Mal in Zeitlupe auf Sky gesehen haben. Und jetzt erzählt mir bitte nicht, dass der VAR schon wieder die Sky-Bilder nicht hat. Dann muss sie die Bundesliga und das Schiri-Wesen halt mit einem Sky-Abo kaufen. Na? Und dann muss das der VAR ja auch sehen und muss es wahrnehmen. Na? Aber ja, egal. Lass mein Donis Avdijaj sein. Das ist das, was ich nur anbringen wollte. Wenn dieser Strafsenat so entscheidet, dann muss ich ganz ehrlich sagen, macht er sich wirklich komplett unnütz in diesem ganzen Konstrukt. Es waren die Entscheidungen rund um die Rapid-Sperren schon ein bisschen eigenartig, warum ein Spieler, nur weil er jung ist, plötzlich weniger schlimm war im Rahmen dessen, was die Rapidler gemacht haben, hat sich damals schon meiner Kenntnis entzogen, dass im Nachhinein ein Video von dem auftaucht, wo er das dann am selben Tag noch ein paar Mal macht. Das ist natürlich ein Treppenwitz. Aber wenn man will, dass Fußballer am Feld ein besseres Vorbild für junge Sportlerinnen und Sportler abgeben, dann muss man gegen sowas, was Omar Soleh in diesem Spiel gemacht hat, dem ist genauso die Sicherung durchbrennt, nur ich finde in einer Art und Weise, die wesentlich schlimmer ist wie bei den drei anderen, dann muss man den jetzt auch für ein, zwei oder drei Spiele, wie lange immer, auf jeden Fall aus dem Verkehr ziehen, kurzweilig. Und wenn man das nicht tut, misst man aus meiner Sicht im Bereich Tätigkeitsbewertung mit zweierlei Maß und das finde ich ungerecht und lächerlich. So, Wonisch hat fertig.
Sie hörten einen aktuellen Audiokommentar von Frank Wonisch. Jürgen.
Wie immer in aller Kürze.
Ja, aber er hat, glaube ich, alles ganz gut dargelegt, oder?
Ja, ja, also wir haben es eh schon mehr oder weniger in die Richtung auch eingeleitet und es ist eh die gleiche Stoßrichtung. Man macht sie auf Dauer mit immer diesen gleichen Aktionen, die ja jetzt nicht das erste Mal in dem Fall passiert sind, einfach lächerlich. Und wenn man das nicht, und das hat jetzt da nichts mit Profischiedsrichtertum und was immer diskutiert wird zu tun, das ist einfach nur eine gewisse Art von strukturierter, strategischer Herangehensweise, wie gehe ich mit dieser Situation A, B, C, D um? Weil es wiederholt sich im Fußball ja eh alles immer wieder. Es gibt eben, wie es der Frank erklärt hat, lang. Es gibt diese Situationen, die am Feld passieren, wo dann nachher nichts mehr da ist, wo man dann herumtun kann. Wenn aber ein Spiel unterbrochen ist, gibt es natürlich Evidenz aller Art, die man im Nachhinein einbeziehen kann. Fertig. Mhm. Warum man das nicht tut, verstehe ich nicht.
Ja, wie gesagt, Evidenz wäre genug da in jeder Form. Wie sieht eigentlich Andi Schicker die Situation und vor allem auch im Hinblick dessen, dass er ja auch noch seine ganz persönliche Konfrontation mit dem Schiri-Team gehabt hat?
Mit dem Ende des Spiels sind wir natürlich absolut nicht zufrieden. Vor allem, was in den letzten Minuten passiert ist, ist aus unserer Sicht sehr, sehr bitter. Aus meiner Sicht war es so, dass Red Bull Salzburg eine vielversprechende Kontersituation mit Gournau Doué unterbunden hat den Ball auch nicht freigegeben hat. Und die Impulsgeber für diese Rudelbildung, die waren rein von Red Bull Salzburg ausgegangen. Natürlich müssen wir mit dieser Situation dann auch besser umgehen. Aber am Ende habe ich von unseren Spielern sehr viel Schutzreaktion gesehen. Da war jetzt kein Würgegriff oder keine Tätlichkeit, kein Schlag dabei, da war viel Schutz dabei. Ich habe mit Jon nachher geredet, der hat mir gesagt, er hat um sein Leben gekämpft und wenn man sich die Bilder anschaut, verstehe ich ihn, weil da waren lauter Hände, Füße in seinem Bereich und er hat einfach versucht, auch irgendwie sich zu schützen. Und darum finde ich am Ende natürlich mit zwei roten Karten auf unserer Seite das sehr, sehr bitter. Wenn ich dann sehe, die Videobilder danach, wenn ich an Babulic über 30 Meter zum Rudel sprinten sehe, zuvor räumt er, ich glaube, Voltacic weg, wenn man sich das genau anschaut, und dann an Solé, der was mit einem Würgegriff den Stankovic rauszieht, dass er fast keine Luft mehr kriegt. Da hoffe ich wirklich auch, dass rückwirkend da noch was passiert. Natürlich hat das auch mit mir was gemacht. Habe dann auch die Situation hautnah miterlebt und war dann auch in der Emotion so, dass ich zum Schiedsrichter gegangen bin. Und natürlich hinterher, einen Tag später, ist mir immer gescheiter, wenn ich mir die Bilder anschaue, denke ich mir, das hätte ich lassen können. Aber es ist am Ende so, dass ich auch zu dem, ich mich auch zu den Reiten ablassen und ich glaube, in Kniefall an sich brauche ich nicht näher erläutern. Ich glaube, oft sprechen Bilder mehr wie Worte und von dem her lassen wir das jetzt so stehen. Wir müssen die Situation eh so nehmen, wie sie ist. Aber wie gesagt, finde die roten Karten am Ende sehr, sehr, sehr hart. Schiedsrichter Ebner hätte das auch anders lösen können, weil er ja über das gesamte Spiel sehr hart spielen hat lassen und hätte man das auch mit gelben Karten am Ende auch so lassen können.
Ja, also zu seiner eigenen Aktion, Jürgen, wir haben uns angeschaut, nachdem Andi Schicker da auf die Knie gefallen ist. Da war ihm, glaube ich, relativ schnell klar, dass das ein bisschen unnötig war, oder?
Ja, aber so ganz hundertprozentig einsichtig ist er noch nicht, oder? Weil er gemeint hat, die Bilder sprechen eh für sich und das möchte er jetzt so stehen lassen. Also ich glaube, die Botschaft möchte er schon trotzdem sagen, dass der Vortrag natürlich nicht optimal war. Das wird ihm dann erst ein, zwei Stunden später schon eingefallen sein.
Wir haben ja kurz befürchtet, dass der Präsident dann auch noch kommt. Beziehungsweise ist er ja gekommen hinter dem Schiedsrichter, aber er hat sich dann doch, glaube ich, eher zurückgehalten.
Als er energisch aufs Spielfeld gestapft ist, habe ich mir kurz auch Sorgen gemacht, dass er jetzt irgendwas, was er wahrscheinlich im Nachhinein Blödes machen wird, aber hat er Gott sei Dank nicht. Also er wird auch älter.
Ja. Unabhängig von diesen ganzen Emotionen, die natürlich auch bei uns groß waren jetzt dann nach dem Spiel, aber am Tag danach, mir ist dann gestern, also am Montag, das Interview von Christian Ilzer eingefallen, dass am Sonntag in der Kleinen Zeitung zu lesen war. Da ist es ja eigentlich vorrangig um die Entwicklung gegangen im Europacup und um so Spiele wie gegen Lille. Aber das hat dann irgendwie dann doch auch zur Schlussphase am Sonntag gepasst. Er wird da zitiert mit, durch die Qualität der Gegner wirst du mental in einen Zustand gebracht, in dem du gefordert bist. Ich habe zu den Spielern gesagt, wenn das Monster Frust in euren Köpfen auftaucht, wisst ihr, jetzt ist der Punkt, wo ihr an eure Grenzen kommt. Das ist genau der Punkt, wo ihr eine große Chance habt, euch zu verbessern und eure Grenzen zu erweitern. Jetzt darf man bei dem Duell Sturm gegen Salzburg trotz der knappen Ausgangslage nicht vergessen, dass Red Bull den 4- bis 5-fachen Marktwert von Sturm hat momentan. Auch Dauergast in der Champions League ist also absolut vergleichbar mit Teams, mit denen sich Sturm da in Europa in den letzten Monaten und Jahren gemessen hat. Und am Ende der Partie war dann wahrscheinlich irgendwie das Frustmonster schon recht groß. Und es ist ja auch ein Stück weit nachvollziehbar, weil du bist in der Liga nicht mehr meilenweit weg, aber dieser letzte Schritt ist jetzt wieder mal nicht gelungen. Und Gonado Ath war halt dann einfach der Trigger. Vielleicht hat der auch schon gemerkt am Feld, dass der Frustpegel schon relativ hoch ist und ja, dann eben das Optimum aus seiner Position rausgeholt. Wie kannst du meinen Überlegungen was abgewinnen?
Also zuerst einmal auf die Worte von Ilze einzugehen. Ich habe das auch gelesen. Mir ist es jetzt wieder eingefallen, wie du den Titel für dieses Sendungsfile geschrieben hast. Die Frage ist halt, ob man in so einer unmittelbaren Frustsituation, wie sie im Spiel passiert ist, unmittelbar gleich wird man nichts lernen. Die Frage ist, ob man für die nächste Situation, die vielleicht schon am Donnerstag kommt, was lernen wird. Ich hoffe es, dass er recht hat. Ich bin mir aber nicht sicher, ob so eine derartig negativ aufgeladene Energie wie da irgendwas im Nachgang bewirken wird. Außer, dass man sich dann denkt, scheiße, hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Dass dann der Gonado Ath das im Endeffekt dann wahrscheinlich ausnützt, weil er schon merkt, es geht aufs Ende zu. Wenn ich die Chance unterbind, wird der Frust noch größer, dann geht vielleicht gar nichts mehr. Dann nimmt er den Ball noch weg, weil er halt schon merkt, er mag das jetzt provozieren. Wird alles schon so sein, ja. Aber dass es immer wieder nicht klappt, ist sicher auch ein Punkt, der je öfter es passiert, umso schwerer zu verdauen sein wird. Und ich glaube nicht, dass man da dann deswegen näher hinkommt, es doch zu schaffen. Ich bin da nicht ganz Ilzers Meinung, glaube ich.
Er hat sich eher auf die internationale Entwicklung bezogen in dem Interview. Das ist national halt immer ein bisschen schwieriger, ja, weil man hat eben die Möglichkeiten. Man sieht auch die Entwicklung von Salzburg und die Performance von Salzburg, die auch nicht immer ideal ist. Aber in entscheidenden Phasen, und das ist halt dann das Frühjahr, sind sie halt dann meistens da. Ich glaube, insgesamt, habe eine Statistik gelesen, haben sie in allen Meistergruppenspielen bis jetzt 3 Niederlagen kassiert und eine davon, wo sie eh schon als Meister festgestanden sind. Das heißt, im Frühjahr ist dieses Team einfach noch auf einer zusätzlichen Qualität. Und auch wenn man sich zum Beispiel die Ersatzbank angeschaut hat in dem Spiel, auch die hat dann noch einmal den Unterschied deutlich gemacht zwischen diesen beiden Vereinen insgesamt. Das hilft jetzt einem Spieler am Feld vielleicht nicht viel, aber dann doch im Nachgang in der Betrachtung ein bisschen. Für Donnerstag, wir kommen jetzt vielleicht eh noch kurz dazu, kann man nur hoffen, dass dieses Negative aus den Köpfen so schnell wie möglich rauskommt, weil das hilft sicher niemandem was, damit umzugehen. Jetzt hat man trotzdem eben Schlüsselspieler verloren und es geht gleich direkt weiter. Wir wollten deswegen auch vom Andi Schicker wissen, was diese Partie jetzt eben mental machen kann mit der Mannschaft. Und das hat er dazu gesagt.
Von der mentalen Seite sehe ich das jetzt für die kommenden Aufgaben so, dass das natürlich ein Schlüsselspiel war, das, was wir am Ende nicht auf unsere Seite ziehen haben können, aber die Mannschaft ist, ja, so wie ich sie jetzt in den letzten Jahren kennengelernt habe, ja, immer nach solchen schwierigen Phasen irgendwo dann ja, sehr, sehr gut wieder rauskommen. Und es ist einfach wichtig, dass wir sehr schnell wieder in unser Spiel kommen, in unsere Abläufe kommen und nicht irgendwie jetzt mit Zorn oder mit mit Frust nach Salzburg fahren, weil es ist ein anderes Spiel am Donnerstag und auch die restliche Meisterschaft ist ja ganz, ganz wichtig und da ist es wichtig, dass wir das gut aufarbeiten. Das haben wir heute auch schon zum Teil und wie wir es immer auch machen intern, auch dann das Spiel sehr, sehr hart und gut auch analysieren und unsere Mannschaft hat immer gezeigt, dass sie aus solchen Spielen sehr viel mitnimmt, sehr viel lernt. Und ich hoffe, dass wir das schon am Donnerstag wieder zeigen können und auch für die restlichen Spiele in der Meistergruppe dann so bereit sind, dass wir wieder so viele Spiele wie möglich gewinnen und am Ende des Tages versuchen, dass wir in weiterer Folge einfach so viele Spiele wie möglich gewinnen und dann werden wir unsere Ziele auch erreichen.
Jürgen, wenn wir jetzt beim Donnerstag einmal bleiben, wie groß siehst du die Gefahr, dass man da einfach als Mannschaft oder als Spieler zu sehr auf Revanche sind und dann irgendwie ins offene Messer läuft oder sich gleich wieder provozieren lässt, oder siehst du die Gefahr nicht?
Ich kann es nicht wissen, aber ich glaube sie nicht zu sehen, weil die Frustriertesten eh nicht mitspielen, weil sie gesperrt sind. Also ich glaube, dass möglicherweise sogar, vielleicht ist der Umkehreffekt, es kommen Leute zum Einsatz, die nicht erste Wahl sind sonst, die jetzt möglicherweise eine Chance sehen, sich da zu profilieren, weil sie zumindest ein, zwei Spiele jetzt spielen werden, weil die anderen gesperrt sind. Vielleicht tun wir jetzt irgendwie zu negativ zeichnen. Vielleicht ist das tatsächlich ein neues Spiel. Vielleicht stimmt das, was der Andi sagt, dass die Mannschaft eigentlich noch immer unter Chris Ilzer zumindest jetzt, und da hat er ja recht, aus negativen Erlebnissen eigentlich immer stabil zurückgekommen ist. Man ist nie in ein Loch gefallen, wo man dann alles schleifen hat lassen und gleich ein paar Niederlagen on suite mehr oder weniger eingefahren hat. Das war eigentlich nie. Blöd ist halt, dass man jetzt als nächstes wieder gegen die Gleichen spielt. Das ist halt wahrscheinlich nicht optimal. Aber wie gesagt, vielleicht kommt es zu einer Trotzreaktion und im Cup-Spiel ist es ja wirklich, da kannst du nochmal mehr All-In gehen als in der Meisterschaft. Hopp oder Drop, vielleicht gelingt es ja.
Ja, kommen wir nochmal zur Ausgangslage eben für Donnerstag. Die gesperrten Spieler stehen aus Sturmsicht fest. Trotzdem hat man ja auch noch mit dem einen oder anderen Verletzten zu kämpfen und deswegen wollten wir noch von Andi Schicker wissen, wie grundsätzlich die Herangehensweise aussehen wird und wie es um das Personal steht vor dem Cup-Duell am Donnerstag.
Ja, der Cup ist schon für uns was ganz, ganz Spezielles. Wir haben das ja voriges Jahr auch gezeigt und am Ende ist es einfach so, dass EKW an Salzburg vorbeiführt und unser Ziel ist es ganz einfach, dass wir wieder dieses wunderbare Erlebnis in Klagenfurt haben, so im letzten Jahr und ich finde, wir wollen eh keinen einfachen Weg. Auswärts Salzburg ist wahrscheinlich das Schwierigste. Aber ich bin trotzdem positiv, weil wir haben das Erlebnis gehabt, vor einem Jahr in Salzburg im Cup zu gewinnen. Und da bin ich einfach dieses Gefühl, glaube ich, haben noch sehr viele Spieler in sich und da hoffe ich einfach, dass wir jetzt auch wieder einen Punkt da sind, so wie im letzten Jahr oder auch so wie jetzt am Sonntag über weite Strecken. Und es sind immer enge Duelle mittlerweile gegen Salzburg, das haben wir uns erarbeitet. Unser Ziel ist es einfach, wieder nach Klagenfurt zu reisen. Ich hoffe, dass die Personalsituation so ist, dass wahrscheinlich natürlich Stankovic, Lavallee, wenn man jetzt den Senaten abwarten, aber die werden wahrscheinlich ausfallen oder sind gesperrt. Bei Kittischwili ist die Frage, ob es ausgeht. Abschlusstraining am Mittwoch werden wir dann die Entscheidung treffen, ob die muskulären Probleme bei der Wade dann schon weg sind. Wir werden da auch nichts riskieren. Affengruber ist mit dem Kopf zusammengekracht mit Fernando, aber auch hier ist es so, dass die erste Abklärung im UKH jetzt positiv war, da jetzt nichts Auffälliges ist und auch Wüttrich ist ein bisschen angeschlagen, werden wir sehen. Aber nichtsdestotrotz haben wir einen sehr, sehr guten, breiten Kader und wir haben wirklich auch in allen Spielern dann Vertrauen und wir werden, das war es ja einfach, eine sehr, sehr gute Leistung am Donnerstag abrufen und dann werden wir sehen am Ende, ob wir wieder am 1. Mai in Klagenfurt sind oder nicht.
Ja, personelle Fragezeichen, nicht nur gesperrter Natur, sondern auch aufgrund von Verletzungen. Man darf gespannt sein auf die Aufstellung. Was hast denn du so im Kopf? Wer könnte da wo beginnen?
Ich frage mich vor allem, wer die Mittelfeldzentrale macht, weil der etatmäßige Sechser ist gesperrt und sein Stellvertreter auch, der dort einspringt, wenn Stankovic nicht da ist oder die Doppel-Sechs auch schon mit ihm gespielt hat. Gute Frage. Geierhofer hat schon einmal den Sechser gegeben in Hartberg. Vielleicht macht man das wieder. Wieder wohl müssen, weil ich glaube nicht, dass man Javi Serrano in dieser wichtigen Partie reaktiviert, den man, glaube ich, eigentlich mental schon nach Hause geschickt hat. Und sonst, bei den anderen muss man eh schauen, ob Affengruber und Kitaschwili fit sind. Wenn sie fit sind, werden sie sicher spielen. Der Rest ist eh verfügbar.
Ja, also in der Innenverteidigung muss man halt darauf hoffen, dass Wittrich und Affengruber fit sind, weil sonst wird das Problem wirklich sehr groß.
Wenn man Geierhofer noch vorschieben muss und dann zwei Innenverteidiger noch ausfallen, wäre es eine mittlere Katastrophe. Das stimmt natürlich, aber das wollen wir jetzt einmal nicht hoffen.
Ja, noch ist ja ein bisschen Zeit. Ja, es braucht jedenfalls eine außergewöhnliche Leistung. Mal schauen, was man sich erwarten kann. Randvoll ist auf jeden Fall der Gästesektor in Salzburg, und auf den wird es auch ankommen, weil alles, was da von der Gegenseite kommt, ist ja eh vernachlässigbar, und das Häufchen Elend, das da am Sonntag im Auswärtssektor war in Graz, war ja eben mal der beste Beweis dafür, dass da fanmäßig wie gewohnt nicht viel los ist.
Du meinst die Nordkurve?
Ja, die liebe Nordkurve mit ihrem kleinen Transparent, hinter dem sie sich versteckt haben. Das war ganz nett. Apropos Nordkurve, also die echte, hat ja auch ganz nette Spruchbänder parat gehabt. Das habe ich erst im Nachgang auch gesehen. Unter anderem über zur Toilettensituation.
Übers Klo gehen war eins dabei, genau. Ja, zum Beispiel, ja. Für Auswärtsfans. Ja. Wollen wir, ist nicht zitierbar, aber fanden wir auf den Punkt gebracht, was die Botschaft betrifft.
Ja, absolut.
Und Sicherheitskonzept 2-Stadion-Lösung ist natürlich auch eins, das wir unterstützen.
Kurz und knapp auf den Punkt gebracht. Wir verbringen da stundenweise Sendungen, aber so kann man es auch zusammenfassen. Ja,
ja, weißt du, es braucht die Ausrollung, um zu verdichten. Also wir rollen aus und die Kurve darf dann mit unseren Informationen verdichten.
So ist es. Ja, gibt es noch von deiner Seite irgendwas zu sagen im Ausblick?
Ja, es gibt nur noch 3 Sendungen und dann ist die 100. Sendung, wollte ich noch sagen, irgendwann richtig. Im Laufe dieser Sendung. Jetzt mache ich es jetzt kurz vor Schluss, weil jetzt ist mir gerade wieder eingefallen. Das sollte man sich bitte dann notieren, dass das dann sein wird. Ja. Wir werden das auch sozialmedial demnächst ordentlich begleiten, was da alles auf unsere lieben Hörer zukommen wird, oder?
Der Beginn des Mai wird aufregend.
Genau.
Hoffentlich mit dem Cupfinale.
Vielleicht waren wir da ja davor schon im Cupfinale.
Vielleicht, wir hoffen es sehr. Jedenfalls sage ich im Namen von Black FM ein herzliches Danke an jede und jeden, an euch fürs Zuhören. Auch bei dieser Episode lasst uns wie immer eure Meinung zu den angesprochenen Themen wissen. Postet Lob, Kritik und Ideen zu unseren Sendungen auf unserer Facebook-Seite und auch auf Instagram. Und wie immer freuen wir uns über 5 Sterne in der Podcast-App eurer Wahl und vielleicht ein Like, Follow oder Abo für unsere Social-Media-Präsenzen. Ja, es geht sofort wieder weiter. Das ist das Beste nach dem vergangenen Wochenende. Sowohl für die Zweier als auch für die Einser der Männer. Und die Frauen greifen ja erst Mitte April wieder ins Geschehen ein. Der Blick ist also nach vorne gerichtet. Noch warten genug Spiele auf uns und genug Chancen, die genutzt werden können. Möge jedenfalls das Frustmonster aus allen Köpfen verschwinden und am besten überhaupt nicht mehr auftauchen in dieser Spielzeit. Darüber hinaus gilt wie immer alles für die Schwarzen. In diesem Sinne, je nachdem, einen guten Morgen, einen schönen Tag, einen geruhsamen Abend. Auf alle Fälle, bis bald. Bye. Black FM.